Nun, die Barmer Zeltmission ist ein überkonfessionelles Werk. Es ist, ja, ich sage es einmal so, eine Institution, die sich zur Aufgabe gestellt hat, den Menschen Gott deutlich zu machen, den Menschen zu zeigen, wer Gott ist in seiner Gerechtigkeit, in seiner Heiligkeit, in seiner Liebe und die Menschen auch ganz bewusst in die Entscheidung zu stellen, zu entscheiden, sich für Gott oder gegen Gott. Warum sage ich das so? Weil das Wichtigste im Leben eines Menschen ist, weil diese Entscheidung die Entscheidung ist, wo sie, wo du deine Ewigkeit verbringen wirst. Am ersten Abend sprachen wir über die Bibel, ist sie Legende oder Wahrheit? Und ich denke, wir konnten deutlich machen, dass das Wort Gottes, so wie wir es zur Verfügung haben, von 1. Mose 1, Vers 1 bis Offenbarung 22, Vers 21, das absolut unabdingbare, logische Wort Gottes ist und die absolute und einzige Autorität ist. Ich möchte das für mich betonen, für mich in Anspruch nehmen. Ich kann keine andere Autorität akzeptieren, die neben dem Wort Gottes ist. Ich versuchte das am zweiten Abend deutlich zu machen, in dem provozierenden Thema Religion, nein, danke. Die Menschen, die sagen, die Bibel und die Zugehörigkeit zu einer Kirche, die Bibel und die Werkgerechtigkeit, die Bibel und das Streben nach Seligkeit, das sind sehr religiöse Menschen. Religion ist immer das, ist die Lehre von dem, was die Menschen tun müssen, um selig zu werden. Die Bibel ist die Lehre von dem, was Gott getan hat, damit die Menschen errettet werden können. Gestern Abend sprachen wir darüber, warum Golgatha, warum dieses Evangelium vom Kreuz, das Wort vom Kreuz, wir lasen dazu, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft, 1. Korinther 1, Vers 18, und 2. Korinther 5, Vers 17 bis 21, wir bitten an Christi statt, lass dich versöhnen mit Gott, den, der Sünde nicht kannte, den hat Gott zur Sünde gemacht, damit wir, du und ich, Gottes Gerechtigkeit werden können, allein in ihm. Versuchte die Logik Gottes aufzuzeigen, warum ein Mensch wie Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha sterben musste und die Sünde mit in den Tod nehmen musste, damit die Sünde getötet werden konnte. Denn Sünde, die lebt, ist quicklebendig und sündigt weiter fort. Und Sünde ist das, was von Gott trennt. Und wenn Sie einmal wissen wollen, was Sünde ist, so möchte ich Ihnen das mit einem Wort sagen. Wir finden das in Johannes 16, Vers 8. Da sagt uns die Heilige Schrift, der Heilige Geist überführt von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und dann heißt es, von Sünde, weil die Menschen nicht an mich glauben, nicht an Gott und an Jesus Christus glauben. Die Ursünde des Menschen ist der Ungehorsam Gott gegenüber. Die Behauptung zu sagen, es gibt keinen Gott, oder die Behauptung zu sagen, ich glaube nicht an Gott. Und wir kamen zu dem Ergebnis, es ist nicht so sehr entscheidend, was der Mensch über Gott denkt, sondern entscheidend ist, wie Gott über den Menschen denkt. Es ist nicht entscheidend, wie das Geschöpf über den Schöpfer denkt, sondern entscheidend ist, wie der Schöpfer über das von ihm geschaffene Wesen denkt. Und heute Abend wollen wir uns einmal damit befassen, ist Liebe aus der Sicht Gottes nur ein Wort? Und auch dann die logische Frage, die mir immer wieder an den Kopf geknallt wird, von meinen Sperringspartnern, von meinen Kollegen, Arbeitskollegen, Geschäftsfreunden und wie sie alle heißen und was sie sein mögen. Wenn es einen Gott der Liebe gibt, warum lässt Gott dann alles zu? Dieses Katastrophen. Und nun, ich möchte gleich von vornherein sagen, wir zäumen da das Pferd von hinten auf. Wir wollen uns einmal Gedanken darüber machen, über diese Frage, ist Liebe nur ein Wort? Wir alle kennen den berühmten Roman von Johannes Mario Simmel, der dieses Buch geschrieben hat. Aber ich habe es auch gelesen, aber ich fand, es war keine gute Antwort, die er insgesamt darauf findet, auf diese Frage oder auf diese Überschrift. Wir lasen gerade in 1. Johannes 4, Vers 9, und das war nicht abgesprochen, ich möchte diesen Vers eigentlich nochmal wiederholen. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, als eine Sühnung für unsere Sünden. Soweit zunächst. Was ist Liebe? Nun, wenn wir die Menschen einmal so recht verstehen, dann stellen wir fest, dass es da die unterschiedlichsten Meinungen zu gibt. Es gibt perverse Liebe. Das ist auf Deutsch abartige Liebe. Es gibt erotische Liebe. Es gibt, ja, wie soll ich das sagen, gefühlsmäßige Liebe. Es gibt eine Vaterliebe, dass ich als Vater meine Kinder liebe. Aber ist das Liebe, wie Gott sie versteht? Was ist Liebe? Ist das schwer zu verstehen? Lassen Sie mich das deutlich machen an einem Beispiel in der Heiligen Schrift. Als Gott den Menschen schuf, schuf er zunächst den Adam im Bilde Gottes. Er schuf ihn männlich, weil Gott männlich ist. Und er setzte ihn in den Garten Eden und gab ihm eine Aufgabe, den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Gott tat das, weil er Gemeinschaft mit seiner Schöpfung und mit dem Geschöpf haben wollte. Und Gott wollte ein Gegenüber haben, mit dem er Gemeinschaft pflegen konnte, mit dem er sich austauschen konnte. Deshalb gab er dem Menschen eine hohe Ethik. Er gab ihm etwas, was kein anderes Lebewesen hat. Er gab ihm die Sprache als Ausdrucksorgan, das Mitteilungsvermögen. Er gab ihm das Gehör, dass der Mensch in der Lage ist, über die Organe, die Ohren aufzunehmen. Und das Gehör ist wissenschaftlich erwiesen, das empfindlichste Sinnesorgan, das der Mensch hat. Weil das, was durch das Ohr eingeht, praktisch nur eine Durchlaufstation im Gehirn hat und direkt in die Seele geht. Man kann zwar erklären, physikalisch erklären oder psychosomatisch erklären, also vom Körperlichen her, wie das akustische Wort durch die Ohrmuschel über Hammer, Amboss, Steichbügel und Trommelfell in das Gehör reingeht, aber die Reaktion erfolgt in der Seele. Dort wird das verarbeitet, was wir hören. Und wenn wir eben hier unsere Freundin und unsere Geschwister hier singen gehört haben, so hat das unser Ohr erfreut. Wir haben verstanden, was sie gesungen haben vom Wort her. Sie haben gesungen in mehreren Stimmen. Das können nur Menschen. Das können nicht Tiere. In dieser Harmonie, im Dreiklang oder vierstimmig oder zweistimmig, das ist nur dem Menschen gegeben. Selbst Engel können nicht singen, sie können nur sprechen. Wir lesen nicht ein einziges Mal in der Heiligen Schrift, dass Engel jemals gesungen haben. Das ist ein Vorrecht, das der Mensch hat. Und jedes Mal, wenn ich einen Chor höre, einen Männerchor, einen gemischten Chor oder ein Doppelquartett, wie heute Abend hier, dann ist das für mich der Beweis, wie hoch Gott die Menschen gestellt hat. Nur was hat der Mensch daraus gemacht? Der Mensch ist in Sünde gefallen und hat damit eine große Zerstörung in diese Welt gebracht. Und damit hat er auch etwas zerstört, nämlich das, was Gott unter Liebe versteht. Gott kam bei der Schöpfung zu dem Ergebnis, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott hatte Adam geschaffen, Adam ist von Materie geschaffen, deshalb sind die Menschen, die Männer von der Veranlagung her auch sachlicher als die Frauen, weil sie sachbezogen sind. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und Gott wollte dieses Gegenüber für sich haben, aber Gott merkte dann den Unterschied, dass er der Schöpfer ist und das Geschöpf, was weit unter ihm steht, weil der Schöpfer Gott von Anfang ist, von Ewigkeit her. Der Ursprung Gottes ist ein anderer, während unser Ursprung von der Materie ist, die durch Gott geschaffen wurde. Wir sind geschaffene Wesen. Und deshalb kommt Gott zu dem Ergebnis, dieser Mensch, dieser Mann braucht einen Partner, der seinesgleichen ist. Und er kommt zu dem Entschluss, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, und ich will ihm eine Hilfe machen, seinesgleichen, in seinem Bilde. Nun ist ja gerade heute der Feminismus und die Emanzipation, die gerade dieses Wort Gottes ablehnt. Und ich möchte einmal betonen, dass dieser Satz überhaupt nichts mit Emanzipation zu tun hat oder mit Frauenrechtsbewegung. Es ist schizophren, was die Menschen daraus machen. Wenn Gott sagte, ich will Adam eine Hilfe machen, dann hat er nicht gesagt, ich will Adam eine Dienstmagd machen. Gott selbst bezeichnet sich im Alten Testament als die Hilfe Israels. Und er bringt damit niemals zum Ausdruck, damit bin ich die Dienstmagd Israels. Wenn Frauen heute kein Standesbewusstsein haben, dann liegt das an ihrer schizophrenen Einstellung, dass sie nicht begriffen haben, wie Gott sie wirklich geschaffen hat. Wenn Frauen sich unterdrückt fühlen und meinen, sie müssten sich emanzipieren, und die Steigerung davon ist das Abartige der Feminismus bis zu der Gott ist eine Frau-Theologie, dann ist das ganz eindrücklich das Resultat der Sünde des Menschen. Gott, achten wir einmal, wie Gott die Eva schuf. Gott ließ über den Adam einen Narkoseschlaf fallen. Ich sagte gestern schon, Gott vermeidet unnötige Schmerzen. Und dann nimmt Gott eine Rippe von Adam und baut daraus ein Weib. Und wissen Sie, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das möglich ist. Man kann, die Wissenschaft nennt das mit einem Fremdwort klonen. Eigenartigerweise haben im Körper die Rippen, die Körperzellen der Rippe, die 23 Chromosome, die notwendig sind, das sind 23 Bestandteile, die notwendig sind, um zum Beispiel das Ei in der Gebärmutter der Frau zu vervollständigen auf 46 Chromosome. Es ist möglich, wenn ich eine Zelle aus der Rippe nehme und würde sie in den Muttermund, in das Ei, an das Ei ranbringen der Frau, sodass dieses Ei befruchtet würde, dass daraus ein Mensch entsteht. Wissenschaftlich erwiesen, dass das möglich ist. Und die Rippe ist die einzige Stelle am Körper, neben dem männlichen Samen, wo das mit möglich ist. Merken wir, wie wunderbar sich die Wissenschaft ergänzt zur Bibel und ihr gar nicht widerspricht. Jetzt wirst du sagen, tut mir leid, aber ich habe alle Rippen, links und rechts. Mir fehlt die Rippe nicht, die Gott Adam da weggenommen hat. Nun, vielleicht kann ich das auch an dem Beispiel deutlich machen, als, ich habe das noch so ein bisschen miterlebt, aus dem Zweiten Weltkrieg viele ehemalige Kämpfer und Kriegsgefangene zurückkamen, da kamen sie mit einem Holzbein zurück, weil ihnen das Bein amputiert werden musste. Und sie wurden dann auch glückliche Familienväter. Und ich habe dann geguckt, jetzt müssten ja dann eigentlich auch die Säuglinge mit einem Holzbein auf die Welt kommen, oder? Sie kamen aber nicht. Sie kamen auf die Welt vollständig, gesund, mit sämtlichen Gliedern. Und so wird auch jeder Mensch, der heute neu geboren wird, komplett, wie Gott Adam von Anfang an erschaffen hat, kommt er komplett und nicht amputiert auf diese Welt. Gott nahm nur die Rippe des Adam und baute daraus die Frau. Und er tat es ganz bewusst. Er nahm von der Person des Adam Materie und baute die Frau. Und Frauen und Mütter sind immer personenbezogen. Während Männer durchweg, Ausnahmen bestätigen, immer die Regel sachbezogen sind. Und das hat einen tiefen Grund. Eva sollte die Hilfe Adams sein, ohne degradiert zu sein. Aber Gott hat eine genaue Reihenfolge aufgestellt. Und die wird uns im 1. Korintherbrief Kapitel 11 beschrieben. Gott ist das Haupt des Christus, Christus ist das Haupt des Mannes und der Mann ist das Haupt der Frau. Das bedeutet von der Verantwortlichkeit und von der Führungsperson, dass Gott die Führungsperson des Christus ist, Christus die Führungsperson des Mannes und der Mann verantwortlich ist in der Ehe und in der Familie. Gott beweist das dadurch, als Eva in Sünde fällt, dass Gott Adam zur Rechenschaft zieht. Und Adam wegen den Erdboden verflucht und nicht der Eva wegen. Adam trug die Verantwortung, dass Gott ihm auferlegt und sagte, du sollst mir nicht ungehorsam werden. Und das gilt auch für deine Frau. Und Adam trug die Verantwortung der Eva gegenüber. Nun, was hat das alles mit Liebe zu tun? Gott hat den Menschen im Wesen Gottes geschaffen. Das heißt, der Mensch kann lieben. Und Gott hat auch ihn auf eine wunderbare Art und Weise geschaffen, so sagt schon der Psalmist, ich bin auf eine erstaunliche Art und Weise gemacht. Und Gott hat dem Menschen auch die Liebe ins Herz gegeben. Die Liebe als Gefühl, die Liebe als Verstand und die Liebe als Herz. Was bedeutet das? Nun, viele Menschen verstehen unter Liebe nur das Eros und gehen dann ins Eros-Center. Und betrachten dann die Frau als ein Lustobjekt, das sie benutzen können. Das heißt, sie beißen in den Apfel und wenn er sauer ist, schmeißen sie ihn weg. Und dann ist es ihnen egal, ob ein anderer den Apfel wieder aufnimmt und ein zweites Mal reinbeißt. Das ist ein Zerstören der Persönlichkeit der Frau. Gott hat den Menschen, die Frau und den Mann, als eine Persönlichkeit geschaffen. Und Liebe. Lassen Sie mich das in einem Satz sagen und hören Sie bitte genau zu. Liebe ist die höchste Form der Gemeinschaft zweier Persönlichkeiten. Liebe ist niemals Selbstaufgabe, sondern immer Selbsthingabe. Das bedeutet, wenn ein Mensch zum Beispiel, ein junger Mann, ein Mädchen entdeckt, das ihm gefällt und er möchte es lieben, dann kommt in ihm der Wunsch, dass er irgendwie die Gemeinschaft zu diesem Wesen herstellen möchte. Er möchte irgendwie in Kontakt mit diesem Mädchen kommen. Und er setzt alles dran. Vielleicht schickt er Blumen, vielleicht schiebt er einen Freund vor, weil er selber nicht den Mut hat und sagt, hey, sprich das Mädchen doch mal an und vielleicht kannst du ihr mal ein bisschen begreiflich machen. Oder vielleicht ruft er sie an oder vielleicht schreibt er ihr auch einen Liebesbrief. Wenn der Junge Folgendes machen würde, wenn er jetzt das Mädchen packen würde und würde sagen, hey, ich liebe dich, ob du willst oder nicht. Und ich gebrauche dich jetzt, ob du willst oder nicht. Und ich mache jetzt Geschlechtsverkehr mit dir, ob du willst oder nicht. Wäre das Liebe? Das ist abartig. Das Mädchen würde sich abgestoßen fühlen von diesem jungen Mann und würde sagen, was ist das für ein widerlicher Kerl? Was hat er für eine Einstellung? Aber Liebe beginnt damit, dass man seine Zuneigung zu dem anderen Wesen, zu dem anderen Geschlecht feststellt und dass man das versucht auszudrücken, dem anderen gegenüber in einer vorsichtigen Art und Weise. Bleiben wir bei dem Liebesbrief. Und der Gedanke, dass ich einen Liebesbrief schreibe oder dass ich telefonisch anrufe, ist doch der, dass ich eine Reaktion von dem anderen bekomme. Dass das, was ich dem Mädchen mitteile, erwidert wird von diesem Mädchen. Und wenn das Mädchen beim ersten Mal den Liebesbrief nicht beantwortet und beim zweiten Mal, vielleicht schreibt der Junge 10-mal, vielleicht auch 20-mal, um immer wieder deutlich zu machen, ich möchte dich mehr kennenlernen, ich möchte in Gemeinschaft mit dir kommen, ich möchte dich lieben, in der Hoffnung, dass eine Reaktion bei dem anderen erreicht wird. Als ich meine Frau kennenlernte, wir sind jetzt über 25 Jahre verheiratet, da habe ich geglaubt, ich liebe sie. Das war das erste Gefühl. Und ich habe alles dran gesetzt, und ich plaudere jetzt nicht aus der Schule, ich verrate euch doch nicht meine Geheimnisse, wie ich an meine Frau rangekommen bin, um ihr deutlich zu machen, dass ich sie liebe. Und ich war tief glücklich, als eine Reaktion kam, als so ein Aha-Effekt kam, sie reagiert. Was war das? Ich habe versucht, ihr meine Persönlichkeit darzustellen. Ich habe versucht, ihr mitzuteilen, ich, der Jochen Keil, möchte dich lieb haben. Und sie hat geantwortet, sagen wir in der Form, ja, wir können es ja mal versuchen, aber lasst uns mal erst mal kennenlernen. Liebe ist, wenn ich mich mit meiner Persönlichkeit diesem anderen Wesen gegenüber offenbare. Zunächst einmal hat sie in mir den Jochen Keil gesehen, unter dem sie sich gar nichts vorstellen kann, außer dem Kerl, der vor ihr steht. Mein Denken, mein Wesen, meine Gefühle, nichts kannte sie. Das hat sie kennengelernt in der Zeit, wo wir miteinander gingen, wo wir uns versuchten, gegenseitig kennenzulernen. Ich ließ sie teilhaben an meinem Wesen, an meinem Denken, an meinen Gefühlen, und ich versuchte, mich in sie hineinzuversetzen, in ihre Persönlichkeit. Wie denkt sie denn darüber? Wie fühlt sie denn? Wo sind da die Gemeinsamkeiten? Das war ein totales Achten der Persönlichkeit des anderen. So ist das Lieben ein sich hineinversetzen in den Partner und umgedreht dem Partner die Möglichkeit geben, dass der sich in mich, in mein Wesen hineinversetzen kann und mich lieben kann. Da kommt dann Reaktion drauf, dass man sich umarmt, dass man sich küsst, dass man sich einfach lieb hat. Aber Liebe fängt niemals mit dem Eros an. Gott hat den Eros gegeben, der gehört mit dazu. Die Erotik ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der Liebesgemeinschaft zweier Menschen. Aber er gehört in die Ehe und nicht außerhalb der Ehe. Und die Bibel sagt ganz klar, dass Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe Hurerei ist oder Ehebruch, wenn es Verheiratete tun. Und die Bibel sagt in Hebräer 13, Vers 4, und das ist ein knallhartes Wort, Hurer und Ehebrecher wird Gott richten. Warum? Gott hat diese Liebesgemeinschaft zweier Persönlichkeiten zwischen Mann und Frau deshalb gestiftet und gegeben, weil der Mensch ein Gefühl, ja ein Feeling, lass es mich einfach so sagen, ein Stück Anteil erfahren soll, was Liebesgemeinschaft mit Gott bedeutet. Gott wollte, dass der Mensch weiß, was Gott unter Liebe versteht. Und ich sage euch eins, als wir heirateten und dann die Hochzeit so mit allem Blabla vorbei war, und dann haben wir gedacht, wenn ihr wüsstet, wie lieb wir uns wirklich haben. Das sagen wir euch nicht, das geht nur uns beide was an. Wir haben damals gedacht, unsere Liebe ist nicht steigerungsfähig. Nachdem wir jetzt im vergangenen Jahr Silberhochzeit hatten, mussten wir ganz schlicht und einfach bekennen, wir lieben uns heute 25 Jahre stärker, um überhaupt mal ein Maß zu sagen, als damals. Man kann es nicht ausdrücken. Warum? Nun, wir haben uns aneinander gewöhnt. Das ist keine Abstumpfung, sondern immer wieder eine neue Erfahrung. Wenn der andere auch so denkt wie ich, Übereinstimmung, Gemeinschaft, Wesensgemeinschaft. Da kommt mir der Gedanke, du, Erika, wir müssten eigentlich mal den Bruder oder die Schwester im Krankenhaus besuchen. Warum denkst du eigentlich dasselbe wie ich gerade? Das ist Liebe. Und das möchte Gott den Menschen vermitteln. Und er möchte das in Bezug auf sich. Nun sage ich noch eins. Es wird oft in Kirchen und auch in unseren Kreisen von Anbetung gesprochen. Und für viele Menschen ist das ein Fremdwort. Und ich möchte euch auch dieses Wort einmal erklären. Weil Anbetung die höchste Ausdrucksform der Liebe ist. Wenn der Höhere, der Schöpfer, das Niedere, das Geschöpf liebt, kann man das verstehen. Weil Gott selbst Liebe ist und den Menschen liebt. Aber wie kann denn das Niedrigere, das Geschöpf, den Schöpfer lieben? Das kann er nur durch Anbetung, weil der Schöpfer weit über ihm steht. Ich habe am Anfang meine Frau auf Händen getragen, habe das immer deutlich gemacht. Und dann sagten sie, das ist dem seine Angebetete. Warum sagt man das? Weil man seine Frau über sich selbst erhebt. Und so ist auch der Schöpfer, der weit über dem Geschöpf steht, der Anbetungswürdige. Und wir können unsere Liebe nur dadurch zum Ausdruck bringen, in der Anbetung, indem wir sagen, Herr Jesus, wie groß bist du? Danke, lieber Gott, dass ich dich Vater nennen darf. Ihn anbeten, das ist der Liebesausdruck des Geschöpfes an den Schöpfer. Oh ja, Gott hat dem Menschen die Liebe gegeben, weil er gesagt hat, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Gott will, dass der Mensch Gemeinschaft hat. Und wenn wir heute oft so allein sind, und wie oft hören wir das? Ich bin so allein, ich habe keinen Menschen. Wie viel Schuld lastet da auf den Menschen, dass diese Einsamkeit zustande gekommen ist? Wenn Menschen ins Altenheim abgeschoben werden, weil ihnen gesagt wird, wir können dich nicht mehr gebrauchen. Oder wie schlimm ist es, wenn ein Partner stirbt und weggenommen wird? Und dann sind Menschen, die keine Gemeinschaft haben, keine Gemeinschaft mit Christen, mit wiedergeborenen Menschen, sind sehr, sehr einsam und sehr allein. Aber die Gemeinschaft in Jesus Christus mit dem lebendigen Gott überbrückt auch das, wenn ein Ehepartner stirbt. Warum? Weil die Ehe nicht im Himmel geschlossen wird. Das ist der größte Irrtum, den es gibt. Die Ehen werden vor dem Kadi, vor dem Richter, vor dem Standesamt geschlossen. Römer 7, Vers 2 sagt uns, dass die verheiratete Frau an den Mann gebunden ist durch das Gesetz. Es gibt keine kirchliche Trauung. Welcher Pfarrer wäre in der Lage, als Autorität jemanden zu trauen? Die Bibel lehnt das rigoros ab. Die Bibel sagt ganz klar, dass die Ehen im Tore geschlossen wurden, im Alten Testament im Tore der Stadt saßen die Ältesten, da saß der Ältestenrat, der Stadtrat, würden wir heute sagen, und dort wurden die Ehen geschlossen, können wir nachlesen im Buch Ruth. Und Paulus sagt, dass die verheiratete Frau an den Mann gebunden ist durch das Gesetz, solange er lebt. Und wenn der Mann gestorben ist, so mag sie sich wieder verheiraten, aber nur im Herrn. Das heißt, die Gläubige soll nur wieder einen gläubigen Mann heiraten. Deshalb kennt Gott auch keine Ehescheidungen. Das sind knallharte Tatsachen. Gott kennt keine Ehescheidungen, weil Gott die Ehe als das Bild gegeben hat, der unauflöslichen Liebesgemeinschaft zwischen Gott und dem Mensch. Dann kommen die Menschen und sagen, das war gar nicht Gottes Wille, dass wir geheiratet haben. Ach, wie oft haben sie mir das gesagt? Wisst ihr, weil du eine Persönlichkeit bist, stellt Gott dir auch frei, dir deine Frau auszuwählen. Ob du das mit Gott tust oder ohne Gott, die Ehe, die du schließt, die akzeptiert Gott. Sie ist vor Gott geschlossen. Und wenn du als ungläubiger Mensch, als Nicht-Christ die Ehe schließt, ist sie vor Gott geschlossen und ist unauflöslich. Du hast die Entscheidung getroffen für diese Ehe. Oft hat der junge Mann der Frau den Himmel auf Erden versprochen und es ist die Hölle draus geworden. Oft hat der junge Mann seiner Frau versprochen, ich hole dir die Sterne vom Himmel, und 3 Wochen später hat er ihr nicht mehr die Kartoffeln aus dem Keller geholt. Deshalb ist das sehr wichtig. Ich sage das bewusst einmal zu diesem Thema, ist Liebe nur ein Wort, wie ernst Gott Liebe nennt. Und deshalb kann ich dir nur eins sagen, junger Mann, junges Mädchen, wenn du noch vorhast, wenn du noch vor einer Heirat stehst, überlege es dir genau, ob Gott sein Ja dazu sagen kann, seinen Segen geben kann. Du kannst die Ehe ohne Gott schließen, aber Gott möchte, dass du glücklich wirst in deinem Leben. Und eine glückliche Ehe, eine bewusst glückliche Ehe kann nur so bestehen, dass Jesus Christus der Dritte ist im Ehebund, der an erster Stelle steht. Das versteht Gott unter Liebe. Und Gott liebt den Menschen. Und Gott hat dem Menschen einen Liebesbrief geschrieben. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. Gott hat den Liebesbrief in diese Welt geschickt und sagt dir heute Abend, ich liebe dich. Stefan, ich liebe dich. Thorsten, ich liebe dich. Lorenz, oder wie du heißen möchtest, Roland. Und er wartet sehnsüchtig auf deine Antwort, dass du Ja sagst. Dass du sagst, ja, ich möchte dich wieder lieben. Nun möchte ich auf die zweite Frage genauso zu sprechen kommen. Nämlich die Frage, warum lässt Gott das dann alles zu? Wenn er so ein großer Gott der Liebe ist, warum die ganzen Kriege? Warum hat Hitler so und so viele Millionen Menschen umbringen können? Warum ein Weltkrieg mit so und so viel zig Millionen Toten? Ich kann Gott nicht verstehen, der muss doch mal endlich mit der Faust reinschlagen, der kann sich das doch nicht alles bieten lassen. Ich kann das auch nur an menschlichen Beispielen deutlich machen und jedes menschliche Beispiel hinkt. Als im 13. Jahrhundert der Kölner Dom erbaut wurde, ja, viele von euch kennen ihn vielleicht, ein wunderbares Bauwerk mit 161 Meter Höhe. Es fasziniert mich immer, wenn ich Bilder sehe, wie man sich vorstellt, wie dieser Dom im 13. Jahrhundert mit primitivsten Holzkranen gebaut worden ist. Wie die Steinblöcke da aufeinander gesetzt wurden. Welch ein Bauwerk. Aber die Erbauer des Kölner Doms hatten sich bestimmt nicht zum Ziel gesetzt, dass dieser Dom erbaut würde, damit er im Jahr 1945 durch den Krieg zerstört werden sollte. Die Erbauer des Kölner Doms wollten dieses Bauwerk zur Ehre Gottes bauen. Das war ihr Ziel. Aber 1945 wurde er durch die englische Luftwaffe zerstört. Und dann kommt ein englischer gläubiger Wissenschaftler in das zerstörte Köln und er kommt in den Dom und steht fassungslos vor der Teilruine des Domes und fragt sich, warum musste dieses wunderbare Bauwerk zerstört werden? Und dann sieht er einmal in der Zerstörung des Bauwerkes die wunderbare Statik. Und er steht staunend still, was die Menschen im 13. Jahrhundert geleistet haben. Mit welch einer Hightech oder mit welch einer Hochtechnologie sie die Statik dieses Domes berechnet haben. Die Erbauer hatten das Ziel, dass der Dom zur Ehre Gottes sein sollte. Menschen 600 Jahre später haben ihn zerstört. Und so ist es auch so. Gottes Liebe wollte, dass die Erde eine wundervolle Erde sein soll, dass hier Menschen ohne Sünden leben sollten, dass die Menschen sich lieben sollten, gern haben sollten, Gemeinschaft pflegen sollten miteinander. Aber was hat der Mensch daraus gemacht? Wir machen Gott für etwas verantwortlich, wo der Mensch für verantwortlich ist. Wenn es heute Kriege in dieser Welt gibt, wenn es Mord und Totschlag gibt, so sind die Menschen daran schuld und nicht Gott. Die erste Reaktion auf die Sünde Adams war, dass Kain seinen Bruder Abel ermordete. Und wir lesen dann in 1. Mose 6 oder 1. Mose 4 lesen wir dann das, 1. Mose 6, das Triumphlied des Lamech, der sich seiner Morde an den Menschen rühmt, wie stark er ist. Und wie er Rache genommen hat. Wo kommt das her? Die Bibel sagt, dass durch die Sünde der Tod und der Mord und der Totschlag in die Welt gekommen ist. Und der Mensch ist voll verantwortlich für sein Handeln. Warum lässt Gott das zu? Jetzt möchte ich dir eine Frage stellen. Wenn Gott tatsächlich deinen Wunsch erfüllen würde, dass er zum Beispiel einen Hitler oder Menschen, die Mörder sind, richten würde, was soll er dann mit dir machen? Die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes sagt, dass alle Menschen gesündigt haben. Ein Hitler, ein Napoleon, ein Cäsar, ein Nero, ein Themistokles und wie sie alle heißen, alle Menschen, die gelebt haben. Alle Menschen haben gesündigt. Auch du. Und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und die Bibel sagt, dass Gott jede Sünde richten wird. Das heißt, Gott wird jeden Menschen, der in seinen Augen noch ein Sünder ist, zur Rechenschaft ziehen. Und wenn Gott den Sünder Hitler richten muss, wenn du das von ihm verlangst, dass er das jetzt tut, dann muss er auch dich richten, denn du bist auch ein Sünder. Aber weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden sollen und alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen sollen. Deshalb nimmt Gott es noch in Kauf, dass Menschen auch noch töten können. Warum? Weil Gott dich liebt und dir den Liebesbrief ganz persönlich heute Abend schickt und sagt, ich liebe dich, kehre um zu mir, komm doch in die Herzens- und Wesensgemeinschaft mit mir. Wenn Gott die Menschen, die du für verurteilungswürdig hältst, richten muss, dann muss er auch dich richten. Und die Bibel sagt, wenn Gott richtet, dann gibt es keine Gnade mehr. Dann gibt es keine Erlösung mehr. Denn dann wirst du bestraft, gerichtet für das, was du getan hast. Weil Gott das nicht will. Deshalb wartet er noch mit diesem Gericht. Verlass dich drauf. Kein Mensch auf dieser Erde, egal wo er hinflieht, ob er Selbstmord begeht oder wohin er auch gehen mag, wird diesem heiligen Gott entfliehen. Und die Bibel sagt uns im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 31, es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes mit unvergebener Schuld zu fallen. Jesus Christus sagt in Johannes 5, Vers 24, und ich bitte dich, dir dieses Wort einmal ganz deutlich und logisch zu merken. Wahrlich, wahrlich, und wenn Jesus Christus in der Bibel wahrlich, wahrlich sagt, im Urtext Amen, Amen, das hat eine ganz tiefe Bedeutung. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, nämlich dem Gott, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Gott möchte Wiederherstellung der verloren gegangenen Gemeinschaft zwischen Gott und dem Mensch. Gott möchte nicht die Zerstörung des Menschen. Und deshalb sandte Gott seinen Liebesbrief auf diese Erde. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Das heißt da, er gab ihn. Auf dass jeder, der an ihn glaubt, an diesen Sohn Gottes, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist eine Tatsache. Der einzige Weg zu Gott, in die Liebesgemeinschaft mit Gott, ist der Liebesbrief Jesus Christus, den Gott geschrieben hat. Und Gott wartet auf die Reaktion der Menschen. Gott wartet auf die Antwort von dir heute Abend dazu. Weil er dich als eine Persönlichkeit geschaffen hat. Weil du keine Marionette bist. Weil du kein Computer bist und kein Roboter bist. Wo er jetzt den Knopf Liebe drückt. Oder Umkehr drückt. Sondern weil du ein Wesen bist, das im Bilde Gottes geschaffen ist. Deshalb respektiert er dich in deiner Persönlichkeit und wartet auf eine Antwort. Er zwingt dich nicht, aber er bittet dich ganz herzlich, komm zurück zu mir, kehre um zu mir in die Liebesgemeinschaft mit mir. Das ist das Höchste, was es gibt auf dieser Welt und in der Herrlichkeit im Himmel. Ich sagte eben, dass die Ehe nur das Bild ist für uns hier, Verständlichmachung auf dieser Erde, was Liebe Gottes wirklich im tiefsten des Herzens und im tiefsten der Gefühle bedeutet. Und dass Ehe begrenzt ist auf den Tod. Aber die Liebesgemeinschaft mit Gott hat Ewigkeitswert, weil Gott selber Ewigkeit ist. Das bedeutet Unendlichkeit. Kannst du verstehen, was Unendlichkeit ist? 1832 hat man bereits 132.680 oder 690 Sterne gezählt und man kam zu dem Ergebnis, dahinter fängt die Unendlichkeit an, wir wissen nicht mehr weiter. Weißt du, was Zeitlosigkeit ist? Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn es nur ein Jetzt gibt, in der Ewigkeit tust du nie etwas doppelt, weil es keine Vergangenheit gibt. Du tust alles zum ersten Mal. Ich sagte euch, dass ich als kleines Kind nie im Himmel sein wollte, weil ich dachte, du liebe Zeit, immer nur Kirchenbänke sehen und vor den Kirchenbänken knien und beten müssen. Ist das langweilig? Da wollte ich nicht hin. Nein. Ich werde nie etwas doppelt tun. Ich werde mich nicht wiederholen können in der Ewigkeit. Für uns ein unvorstellbares, ja, eine unvorstellbare Dimension. Ich werde alles zum ersten Mal tun. Und du hast im Leben bestimmt schon mal etwas erfahren, wenn etwas neu war, wenn du etwas Neues geschenkt bekamst. Wenn du etwas neu erhieltest, wie glücklich du darüber warst, es wird in der Ewigkeit nie alt. Und so wird die Liebesgemeinschaft mit Gott ewig dauern, in alle Ewigkeit. Es gibt keine Steigerungsform. Und Gott bietet dir das an. Er sagt zu dir heute Abend, ich liebe dich. Und jetzt achte einmal, wie groß die Liebe Gottes ist. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sagt hier der 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 10, sondern er hat uns zuerst geliebt. Wisst ihr, wir Menschen reagieren ja immer mit Sympathie und Antipathie. Der eine ist uns sympathisch,
gefällt uns vom Wesen her, attraktiv, die Augen spielen eine große Rolle mit. Und der andere ist uns also unsympathisch. Ja, wie der schon kommt, wie furchtbar. Nee, mit dem möchtest du keinen Kontakt haben. Sympathie und Antipathie gibt es erst, seitdem Sünde in dieser Welt ist. Das ist nämlich Beurteilung und Verurteilung des anderen. Und ich möchte dir eins sagen, was in Römer 2, Vers 1 steht. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst. Das ist ein knallhartes Urteil Gottes. Du hast kein Recht, einen anderen zu richten. Das ist ganz allein die Sache Gottes. Er wird jeden zur Rechenschaft ziehen, auch dich. Aber seine Liebe ist viel tiefer. Und ich sagte gestern, dass die Gerechtigkeit Gottes erfüllt wurde am Kreuz auf Golgatha. Die Forderung der Gerechtigkeit Gottes, nämlich Tod des Sünders. Römer 6, Vers 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Forderung der Gerechtigkeit Gottes wurde erfüllt durch die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn an deiner Stelle, an meiner Stelle gerichtet hat, bestraft hat für deine und meine Schuld. Und deshalb kann jeder, der diesen Liebesbrief Gottes für sich in Anspruch nimmt und sagt, ja, liebender Gott, ich komme zu dir, so wie ich bin mit meiner Schuld und lade sie ab auf diesen Jesus Christus, weil er gerichtet wurde. Da sagt uns die Bibel, wir lasen es eben, wer das tut, der kommt nicht mehr in das Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das ewige Leben, in die ewige Liebesgemeinschaft mit Gott übergegangen. Ewig. Was bedeutet ewig? Ewiges Leben. Oft kommt die Frage an mich heran, kann ein gläubiger Mensch, ein wiedergeborener Mensch verloren gehen? Ist eine total unlogische Frage. Die Bibel sagt uns, wer wiedergeboren ist, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Wenn ewiges Leben verlierbar wäre, wäre es doch kein ewiges Leben. Dann wäre es doch begrenzt. In dem Augenblick, wo ich es verliere, wäre das Leben zu Ende. Aber ewiges Leben ist ewig. Eine ganz klare Aussage. Das heißt, ich bin in die Lebensgemeinschaft mit Gott gekommen und bleibe ewig da drin. Ich sagte eben, Gott hatte keine Sympathie für dich. Wenn er nach Sympathie gegangen wäre, dann hätte er dich nicht geliebt. Und mich auch nicht. Mich dreckigen Sünder lieben. Oh, ich komme oft so mit Straßenpennern zusammen in Evangelisationen und man nimmt automatisch erstmal einen Schritt Abstand, wenn man sieht, der stinkt, der hat sich 6 Wochen nicht gewaschen und so weiter. Und er will trotzdem akzeptiert werden. So dreckig. Ich war viel, viel dreckiger. Und Gott hatte keinen Ekel vor mir. Gott ist nicht mit Antipathie auf mich zugegangen, mit Vorbehalten, sondern Gott hat mich geliebt. Und er hat zu mir gesagt, Jochen, so dreckig wie du bist, komm zu mir, ich mach dich sauber, denn ich liebe dich. Das brächten wir als Menschen nie fertig. Das kann nur ein liebender Gott. Und er ruft dich heute Abend und sagt dir, ich habe dir meinen Liebesbrief geschrieben, Jesus Christus. Wenn ich eben sagte, dass das Ergebnis der Sünde, der Tod ist, so bin ich so dankbar, dass dieser Vers da nicht aufhört. Das Wichtigere steht dahinter. Die Gnadengabe Gottes ist aber ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist die eine Formel der Gleichung. Und bleibst du auf dieser Formel stehen, dann landest du in der ewigen Verdammnis. Aber wenn du die Gnadengabe Gottes in Anspruch nimmst, Jesus Christus, dann erhältst du ewiges Leben, weil Jesus Christus selbst das Leben ist. Und ich bitte dich ganz herzlich, mach davon Gebrauch, entscheide dich für den Liebesbrief Gottes, für Jesus Christus. Warum lässt Gott das zu? All die Ungerechtigkeit noch in dieser Welt, weil er dich heute Abend meint. Weil er dich bittet, kehre heute Abend um. Er sagt, ich nehme es noch in Kauf, dass Menschen noch sündigen, dass Menschen noch morden und töten. Weil ich nicht will, Wenn ich jetzt richte, dann muss ich auch dich richten, denn auch du bist ein Sünder. Und ich möchte, dass du meine Liebe erfährst, dass du umkehrst zu mir. Und ich bitte dich, komm zu Jesus Christus. Wir wollen jetzt miteinander stille werden zum Gebet.